Kapitel 1. Der Banküberfall. Die beiden Männer, die an diesem Morgen aus dem Hochhaus an der Berliner Straße 14 in Gladbeck treten, tragen blaue Overalls. Sie sehen aus wie zwei Monteure auf dem Weg zur Arbeit. Doch unter ihren Blaumännern verbergen sie Waffen. Im Gürtel des einen steckt eine Selbstladepistole Modell Colt Government, Kaliber 9mm Luger. Unter dem Hosenbund des anderen ein Trommelrevolver Typ Highway Patrolman, Kaliber 357 Magnum. Und in der grauen Plastiktasche, die sie dabei haben, befinden sich 350 Schuss Munition. Es ist Dienstag, der 16. August 1988, Viertel nach sieben. Die Republik erwacht mit Nachrichten über einen Hormonskandal in deutschen Mastbetrieben, mit Meldungen über streikende Bergarbeiter in Polen und Berichten über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA zwischen dem Demokraten Michael Dukakis und dem Republikaner George Bush. Der Wetterbericht sagt einen weiteren heißen Tag vorher mit schwülen hochsommerlichen Temperaturen. Niemand in Deutschland ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass in den nächsten 54 Stunden nur noch ein Thema die Nachrichten beherrschen wird. Ein Verbrechen, das sich als das Geiseldrama von Gladbeck ins kollektive Bewusstsein einer ganzen Nation einbrennen wird. Monströs und bizarr, grausam und abstoßend und doch von einer furchtbaren Faszination, die bis heute anhält. Eine Tat, die als Provinzbankraub beginnt und sich zu einem Kapitalverbrechen auswächst, das es so in der deutschen Kriminalgeschichte zuvor noch nie gegeben hat. Über Gladbeck, der alten Kohlestadt im Ruhrgebiet, wölbt sich an diesem Morgen ein strahlend blauer Himmel. Die beiden Männer ziehen sich schwarze Masken mit Augenschlitzen übers Gesicht und steigen auf eine rote Honda 250, ein Motorrad, das sie zwei Tage zuvor gestohlen haben. Sie wollen zu einer Filiale der Deutschen Bank in der Schwechater Straße, nur ein paar hundert Meter entfernt gelegen, in einer tristen Ladenzeile aus Beton und rotbraunen Klinkern im Gladbecker Stadtteil Rentfort Nord. Die zwei Männer sind vorbestraft. Kellereinbrüche, geklaute Autos, Raubüberfälle und auch ein paar Körperverletzungen. Immer wieder müssen sie dafür ins Gefängnis. Aber im Grunde genommen sind sie Hühnerdiebe. Kleinkriminelle also, die seit Jahren ihr Leben zwischen Trinkhallen und Knast fristen. Unstrukturiert, zu keinem großen Coup fähig und nicht gerade von übermäßiger Intelligenz gesegnet. Und so ist auch der Plan, den sie jetzt in die Tat umsetzen wollen, eher eine Schnapsidee. Geboren im Rausch von Dosenbier und Vesparax-Schlaftabletten, einem Cocktail, der die Wirkung der Schlaftabletten genau ins Gegenteil verkehrt und mit dem sie sich schon seit Monaten aufputschen. Rein in die Bank, Tresor ausräumen und ruckzuck wieder raus, in ein neues, sorgenfreies Leben. Weiter denken können sie nicht. Doch schon nach wenigen Metern fliegen die Maskierten aus der ersten Kurve. Das Motorrad kippt um, der Sozius schlägt sich das Knie auf. Das erste Fiasko in einer Kette aus Pannen und fast schon irrwitzigen Zufällen, die von nun an das Geschehen bestimmen sollen. Es ist Zufall, dass Ali Kemuna an diesem Morgen verschläft. Eigentlich passiert ihm das nie, dem aus dem Irak stammenden Arzt, der unweit der Bank seine Praxis hat. Und so steuert er mit 20 Minuten Verspätung kurz vor 8 seinen roten Mercedes auf den für ihn reservierten Parkplatz hinter der Bank. Ein Zufall, dass er genau in dem Moment am Eingang der Bank vorbeikommt, als die vermummten Gangster hinter der rückwärtigen Glasfront der Filiale den Kassierer Reinhold A. mit einer großen Pistole im Genick auf die Knie zwingen, um die Innentür der Schalterhalle zu verriegeln. Reinhold A. ist Patient von Dr. Kemuna. Er leidet an zeitweisen Herzrhythmusstörungen und niedrigem Blutdruck. Der Arzt begreift sofort, dass er gerade Augenzeuge eines Banküberfalls wird und sich sein Patient in höchster Gefahr befindet. Instinktiv reagiert er richtig. So, als ob er nichts bemerkt hätte, geht er normalen Schrittes weiter, bis er aus dem Gesichtsfeld der Bankräuber ist. Dann hastet er die Treppe zu seiner Praxis hinauf, nimmt den Telefonhörer auf und wählt den Notruf 110. Ein Zufall, dass sich an diesem Morgen auch der Filialleiter der Bank, Wolfgang Schöning, verspätet. Was die beiden Gangster nicht bedacht haben, sie brauchen nicht nur den Schlüssel des Kassierers, sondern auch den des Leiters, um den Tresor zu öffnen. Was tun? Wieder unverrichteter Dinge abziehen? Wie schon einmal, 7 Stunden zuvor? Gegen 1 Uhr nachts hatten sie in eine Filiale der Stadtsparkasse Gladbeck eindringen wollen. Doch schon beim Versuch, die Fensterläden hochzuschieben, machten sie so viel Lärm, dass Anwohner die Polizei rufen. Und nun, am Morgen danach? Die Entscheidung wird ihnen durch die Polizei abgenommen, die nach dem Notruf von Dr. Kemuna sofort zwei Streifenwagen zur Bank geschickt hat. Doch schon die ersten Polizisten, die in dieses Verbrechen unmittelbar involviert sind, machen zwei verhängnisvolle Fehler. Die Besatzung des Streifenwagens Hertha 1321 ist noch unerfahren. Sie kontrolliert gerade einen liegengebliebenen LKW, als sie über Funk in die Schwechater Straße geschickt wird. Die Beamten sollen erst einmal die Rückseite der überfallenen Bank sichern. Ganz nach Vorschrift fahren sie ohne Martinshorn vor und schalten wenige hundert Meter vor der Bank auch das Blaulicht aus, um die Gangster nicht aufzuschrecken. Doch unvorsichtigerweise nehmen die Polizisten an, dass die Bank an der Rückseite nur Oberlichter hat. Als sie um die Ecke biegen, fahren sie an breiten Glasfenstern vorbei, den Bankräubern direkt ins Sichtfeld. Auch die Besatzung von Hertha 1320 wird von der Funkzentrale zum Eingang der Bank geschickt. Mit an Bord ein Polizeihauptmeister, der sich mit einer Maschinenpistole bewaffnet, filmreif hinter einem Blumenkübel in Anschlag bringt. Alles vor den Augen der beiden Bankräuber, die nun endgültig wissen, dass der Fluchtweg versperrt ist und sie in der Falle sitzen. Es ist jetzt 8.08 Uhr. Aus dem Banküberfall ist eine Geiselnahme geworden. Und schon bald wird das ganze Land live am Radio und im Fernsehen mit dabei sein, wie sich ein Allerweltsverbrechen zu einer Tragödie nationalen Ausmaßes auswächst. Als erstes versperren die Gangster den Blick in die Bank durch das Vorziehen der Vorhänge und das Aufstellen von Werbeplakaten vor den Fensterscheiben an der Rückseite. Dann zwingen sie den Kassierer und seine Kollegin, die Kundenberaterin Andrea B., in die schusssichere Kassenbox, um der Polizei die gewaltsame Befreiung der Geiseln zu erschweren. Und um zu beweisen, dass sie jetzt zu allem entschlossen sind, beginnen sie wie wild um sich zu schießen. Erst wahllos in die Decke, dann gezielt auf einen Polizisten, der vor der Bank mit einer MP in Stellung gegangen ist. Die Kugel verfehlt ihr Ziel. Aber die Schüsse zeigen Wirkung. Nach und nach rücken immer mehr Polizeikräfte aus ganz Nordrhein-Westfalen an. 200 Schaften Bereitschaftspolizei, die Beratergruppe für Fälle schwerster Gewaltkriminalität des Landeskriminalamtes in Düsseldorf, das Spezialeinsatzkommando aus dem nahen Essen, die mobilen Einsatzkommandos aus Münster und Köln und aus Dortmund psychologisch geschulte Verhandlungsführer. Die Einsatzleitung übernimmt der leitende Kriminaldirektor Friedhelm Meise aus dem Polizeipräsidium Recklinghausen, ein langjähriger Mitarbeiter des amtierenden NRW-Innenministers Herbert Schnorr. Meise ist ein erfahrener Mann. Die Polizeidienstvorschrift 132, Einsatz bei Geiselnahmen, kann er im Schlaf aufsagen. Und er erkennt schnell, dass seine Experten vor Ort die Situation richtig einschätzen. Die Bank zu stürmen, wäre mit dem hohen Risiko verbunden, dass die Geiseln dabei ihr Leben lassen. Stattdessen setzt er auf die Taktik, ermüden und zermürben, und schickt Kriminalhauptkommissar Manfred Dörks aus der Gruppe, der Verhandlungsführer, an die Front. Der soll am Telefon das Vertrauen der Täter gewinnen, auf ihre Forderungen eingehen, sie aber auch immer wieder hinhalten und so verunsichern, dass sie vielleicht aufgeben. Und er soll endlich herausfinden, um wen es sich bei den Tätern eigentlich handelt und wie sie psychologisch einzuschätzen sind. Denn auch 7 Stunden nach dem Überfall weiß die Polizei immer noch nicht genau, wer die beiden Männer in der Bank sind. Das Einzige, was sie inzwischen weiß, sind ihre Forderungen. 300.000 Mark Lösegeld für die Geiseln, den Zweitschlüssel für den Tresor, Handschellen, als Fluchtfahrzeug einen BMW 735i und freien Abzug. Doch statt unterschwellig den nötigen Druck auf die Geiselgangster auszuüben, verfällt Dörks schnell in einen kumpelhaften, ja fast schon unterwürfigen Tonfall. Die Protokolle der Gespräche lesen sich so bizarr wie die Dialoge in einem Schmierentheater. Die Täter durchschauen sein doppeltes Spiel und werden mit jedem Telefonat noch mehr bestärkt werden, an ihren Forderungen festzuhalten. Damit verpufft das vorgetäuschte Angebot der Staatsanwaltschaft Essen, nur 6 Monate Freiheitsstrafe zu fordern, wenn die Gangster kapitulieren und innerhalb einer Stunde ihre Geiseln freilassen. Immerhin, ein Gutes haben die auf Tonband mitgeschnittenen Gespräche von Kriminalhauptkommissar Dörks. Auf einem der Bänder erkennt eine Zeugin die Stimme eines Täters. »Das ist Jürgen Rösner, mein Ex-Mann, und der andere muss sein alter Kumpel Dieter Degowski sein.« Erst jetzt, es ist 15.12 Uhr, weiß Einsatzleiter Meise, mit wem er es zu tun hat. Mit stadtbekannten Kleinkriminellen, für die ein Banküberfall eigentlich mehr als eine Nummer zu groß ist. Erst recht eine Geiselnahme. Doch was nicht in seiner Dienstvorschrift 132 steht, ist, wie mit Tätern zu verfahren ist, die sich plötzlich ihrer Medienwirksamkeit bewusst werden. In seiner Not und mit Billigung der Gangster hat der Bankkassierer inzwischen die Nachrichtenredaktion des WDR in Köln und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Essen über die Geiselnahme informiert. Er hofft auf eine schnellere Freilassung durch den öffentlichen Druck auf die Polizei, bringt aber so unbewusst eine Medienlawine ins Rollen, die nicht mehr zu stoppen sein wird. Seit Stunden klingelt in der Bank nun immer wieder das Telefon. Die Nummer 02034 24092, über die die Täter und die Geiseln in der Bank zu erreichen sind, hat die Polizei nicht gekappt, in der Hoffnung, dass sich darunter vielleicht Komplizen der Gangster melden. Doch stattdessen rufen Radiostationen aus ganz Deutschland an, wollen Fernsehsender und Zeitungsredaktionen mit den Gangstern und den Geiseln sprechen, um Informationen aus erster Hand zu bekommen. Darunter auch Hans Meiser, der Anchorman und Nachrichtensprecher des privaten Fernsehsenders RTL in Köln. Immer mehr verlieren die Journalisten die Distanz. Die Grenzen zwischen reiner Berichterstattung und aktivem Eingreifen in das Geschehen verschwimmen. Manche Reporter dienen sich sogar als Handlanger an und fragen, wie sie den Gangstern helfen können. Und mit jedem Telefonat berauschen sich Rösner und Degowski mehr an Ruhm und Macht, die sie plötzlich spüren. Zusätzlich aufgeputscht durch noch mehr Alkohol und Vesperax-Tabletten versteigen sich die beiden in immer wildere Drohungen und prallen damit, sich notfalls selbst ein Peng in die Birne zu geben. Die Geiselnahme gerät zum Medienspektakel, die Polizei immer mehr unter Druck. Am frühen Abend dieses 16. August 1988 gibt sie schließlich den Forderungen der Geiselnehmer nach. Wie gewünscht deponiert um 17.32 Uhr ein nur mit einer roten Badehose bekleideter Polizist 300.000 Mark Lösegeld in drei Klarsichttüten vor der Bank. Wie ein Kettenhund muss der Kassierer Reinhold A. auf allen Vieren zum Eingang kriechen und das Geld durch den Türspalt ziehen. Um den Hals ein Elektrokabel geschnürt, dessen Ende Rösner in der Hand hält. Zusätzlich bedroht Degowski die Geisel Andrea B. mit seinem Revolver. Das Lösegeld haben die Gangster jetzt. Aber nicht den von ihnen ebenfalls geforderten Zweitschlüssel für den Tresor. Den hat ihnen die Polizei bei der Übergabe unterschlagen. In der Hoffnung, dass sich Rösner und Degowski mit den 300.000 Mark zufrieden geben. Was sie dabei nicht bedacht hat, ist, dass Rösner geradezu besessen davon ist, einmal im Leben in so einen Tresor schauen zu können, wie er schon öfters gegenüber seinen Kumpels erzählt hatte. Und so muss die Polizei auch diese Forderung erfüllen und hilflos mit ansehen, wie Rösner den Bankkassierer noch einmal zur Tür kriechen lässt, um auch den Schlüssel in Empfang zu nehmen. Zusätzlich zu den 300.000 Mark erbeuten die Gangster 120.000 Mark aus dem Tresor und noch einmal drei Geldbomben aus dem Nachttresor. Die 870 Mark in der dritten Geldbombe rührt Rösner nicht an. Als er von dem Kassierer erfährt, dass die 870 Mark einem Pommesbudenbesitzer gehören, will er sich nicht an diesem armen Schwein bereichern. Nur einmal gelingt es der Polizei an diesem Tag, Rösner und Degowski auszutricksen. Um 20.40 Uhr fährt statt des geforderten BMW 735i ein weitaus langsamerer weißer Audi 100 vor. Die Ausrede, dass die Mietwagenfirma wegen der Urlaubszeit keinen BMW zur Verfügung hätte, akzeptiert Rösner. Dass der Audi mit versteckten Mikrofonen und einem Peilsender präpariert ist, ahnt er aber. Und so sprechen die Gangster kein Wort, als sie sich um 21.47 Uhr, nach 13 Stunden und 47 Minuten in der Bank, mit ihren Geiseln auf die Flucht begeben. Mit welchem Ziel, weiß zu dieser Stunde nur Rösner selbst.